Du bist verheiratet, hast viele Kinder, damit bist du abgesichert. Das war damals schon nicht der Fall und das ist ja auch heute nicht der Fall.
Oftmals noch nicht mehr in der Lage, rauszugehen, um ein Tässchen Kaffee zu trinken. Das hat natürlich einen Ausdruck auf die nächste Generation.
Wieso also ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man es an eine Bedingung knüpfen könnte, nämlich die Bedingung der Care-Arbeit?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene bin ich im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Pädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Du liebe Anja, ich habe uns heute einen sehr spannenden Gast mitgebracht, nämlich Ulrike Krämer. Ulrike arbeitet seit vielen Jahren in den verschiedensten Bereichen. Sie hat ganz viel im Marketing gearbeitet und beschäftigt sich jetzt ganz viel mit dem Thema oder mit den Themen der Generationen, also generationenübergreifend zu arbeiten und dass eben Menschen, die schon ein paar Tage älter sind, jetzt nicht aus dem Berufsleben gehören, sondern genauso Teil davon sind und genauso wichtig sind für alle unsere Lernprozesse. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Ja, herzlich willkommen auch an euch beide. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns auch sehr.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich finde, du hast einen unfassbar spannenden und abwechslungsreichen Lebenslauf. Und mal schauen, über wie viele der Themen wir denn da heute tatsächlich sprechen können. Aber ich würde gerne mit deinen aktuellsten Themen beginnen. Und da ist das Thema Generationsbotschafterin, mit dem ich dich am meisten so in den sozialen Medien wahrnehme. Was ist da deine Berufung und deine Mission?
Ja, also ich habe mich damit selbstständig gemacht, weil ich festgestellt habe beim Blick auf mein Berufsleben und auf mein gesellschaftliches Leben, dass es da so eigentlich immer wieder relativ viele Probleme rund um diese Alterskohorten gibt. Und habe dann eben für mich aus dem Blickwinkel der Zielgruppenmanagerin, die ich auch durch meine gesamte internationale Laufbahn habe, immer in verschiedensten Funktionen und zum Schluss natürlich auch Geschäftsleitung und Geschäftsführung, habe ich diesen Blick doch nochmal verfeinert und habe mich weniger jetzt um Produkte und Marken und solche Dinge gekümmert, die ja sonst zum Werbeagenturleben und zum Leben zum Beispiel im großen Konzern gehören. Und habe dann gedacht, so, hier sind Probleme in dem kulturellen Bereich, also in der Art und Weise, wie wir hier in Betrieben zusammenarbeiten und wie das heute eben leider nicht mehr ohne weiteres funktioniert. Da gibt's immer mehr Missverständnisse, woran liegt das? Und habe dann eben wie immer mit allen Projekten, die ich habe, dort eben meine eigenständigen Strategien entwickelt, Konzepte und habe im Zuge dessen für ein Berufsleben gesagt, also meine Vision und meine Mission ist heute eine alterslose Arbeitswelt. Nicht im Hinblick darauf, weil das jetzt auch gerade so ein Reizthema im Wahlkampf ist, im Hinblick darauf, dass wir sagen, man soll jetzt immer länger und immer mehr und so weiter arbeiten, sondern im Hinblick darauf, dass man eben zu jedem Zeitpunkt in seiner beruflichen Karriere als Mann und als Frau jederzeit selbst entscheiden kann, wann man bestimmte Phasen einläutet. Und diese Lebensphasen, die wir heute jetzt besonders bei jungen Leuten beobachten und was dann auch manchmal zu Konflikten führt, dass wir sagen, was erlauben die sich denn, die Gen Z und die Gen Y, machen sich ein lockeres Leben, 4-Tage-Woche, Remote, all diese Vorzüge, die wir uns immer nicht erlauben durften als Best-Agers oder 50+. Ich bin der Meinung, dass die uns im Grunde, das ist so eine Art Weckruf. Wir haben auch immer diese Bedürfnisse und diese Wünsche gehabt, gerade als Mütter, als Frauen, die auch mit ihren Kindern und mit ihren Care-Aufgaben wenn man älter ist, hat man dann ja auch schon die Eltern und die Schwiegereltern, die man dann betreuen muss, haben wir ja schon immer auch das Problem, dass wir ja nicht nur beruflich uns organisieren, sondern meistens auch für den Mann mit organisieren, mitdenken, Mental Load als Stichwort. Und dann tatsächlich auch eben da sehr, sehr froh drüber sind, wenn wir eben vielleicht auch mal sagen können, jetzt ist mal eine Phase, wo ich mich zurückziehe, wo ich etwas weniger an der Front bin und dann eben halt eben, ich nenne das immer als so eine Art Ruhephase, so eine Maintenance-Phase, wo man eben einfach auf dem Level bleibt, wo man ist. Und dann eben zum Beispiel vielleicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man da nochmal ganz neu durchstartet und die 20 Jahre oder verbleibenden oftmals 27 Jahre dann eben nochmal richtig reinhaut und da das volle Programm bieten will. Und nicht etwa so nach dem Motto, dass man schon als Mutter am Anfang aussortiert wird und dann nie wieder für Management-Entwicklungsprogramme berücksichtigt wird. Mhm. So, das auf den Punkt, das, was ich im Grunde jetzt entwickelt habe.
Ja, ist ein bisschen, als ob du dich mit mir unterhältst eben. Ich fange ja auch gerade nochmal an mit meinem Studium.
Naja, es ist ja dann in der Praxis, sucht sich jeder aus diesem ganzen Themenkomplex dann immer was raus, nicht? Und dann wird man gezielt von Unternehmen und Verwaltungen, Organisationen gebucht. Und das Ganze nennt sich bei mir Generational Work-Life Cycle und bezieht sich auf Lebensphasen, aber eben halt auf die Flüssigkeit, also den Flow, der da drin ist, die Flexibilität, dass man jederzeit sozusagen den Kreislauf wieder zurückdrehen kann und sagen kann, ich bin jetzt in dieser Phase, Karriere 1, aber ich bin vielleicht auch Karriere 3 oder ich bin in der Sabbatical-Phase oder wie auch immer. Und das sind einfach so Punkte, wo wir gewohnt waren, das eben auch nach Gender nochmal zu unterscheiden. Obwohl das ja gar nicht mehr sein muss. Denn ich bin ja nicht dazu begabt, ein Klo zu putzen. Oder eben bin ich wirklich besser in der Erziehung von Kindern? Vielleicht ist der Mann da viel geduldiger und so weiter. Vielleicht kann man sich da ja auch andere Aufgaben splitten und so weiter. Also ich finde, wir sollten da viel flexibler werden. Und die Firmen sollten sich eben auch entsprechend positiv, weil es sie auch selber betrifft. Wir reden immer von der Firma, aber da sind ja auch Männer und Frauen und Familien und Betroffene, die eben auch froh sind, wenn es da die Möglichkeit gibt, auch mal individuell auf eine Lebensphase einzugehen. Krankheiten kommen ja auch ganz plötzlich.
Und können dann länger dauern, ne? Also das Leben verändert sich ja einfach. Und ich habe es im Bekanntenkreis häufiger, dass es jetzt auch mal Leute gibt, die sagen, ich möchte in Teilzeit arbeiten, gar nicht, weil ich Kinder habe, sondern vielleicht, weil ich noch ein anderes Projekt nebenberuflich machen möchte, also auf selbstständigen Basis.
Also das machen die großen Firmen heute, damit sie die jungen Leute, die sehr begabt sind und Gründermentalität haben, die wollen sie auch gerne haben. Und dann gibt es solche Modelle, wo man sagt, 3 Tage die Woche bist du bei mir fest eingestellt, also auch bis Tag und Nacht, meinetwegen, wenn es dir so gefällt. Und die 2 Tage hast du dann für deine Gründung, nicht? Und das macht es attraktiv und plötzlich kommen sie wieder an Leute ran, die sie früher vielleicht nicht gekriegt haben, nicht? Also auch da die Flexibilität kann einem auch mal ganz neue Kandidaten heranspülen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Und du kriegst auch einen ITler vielleicht in Barcelona, weil der eben dort remote arbeiten kann, ne? Also diese ganzen Modelle müssen aber eben nicht mit dem Alter zu tun haben. Also warum soll man nur flexibel sein, wenn man jung ist, ne?
Ja, genau. Also genauso wie es ja jetzt ich glaube in Corona gab es ja diese Entscheidung, dass die Rente unabhängig gezahlt wird von dem, was man noch verdient. Also dass man neben der Rente noch weiterhin auch Vollzeit arbeiten kann, wenn man denn möchte.
Aber nur für einen Mini-Betrag. Und das soll ja jetzt ergänzt werden. In der neuen Regierung soll das ja auf 2.000 Euro ohne Steuer, das ist ja das Blöde, dass manche sagen, okay, ich würde ja gerne arbeiten, aber das wird mir ja alles wieder abgezogen. Das ist ja immer das Gleiche mit diesen Kandidaten, die raus wollen aus dem Bürgergeld, dass denen das dann erstmal wieder alles abgezogen wird, statt jetzt so eine Übungsphase zuzulassen. Aber bei den Rentnern ist es eben so, dass wenn die schon arbeiten, dann wollen sie das halt auch netto haben. Und die wollen auch nicht mehr, oder ich sag immer, ich finde das ein Wahnsinn. Das ist eben auch, was ich mache als Age-Managerin, dass ich sage, wollt ihr jetzt, dass die bis 100 eine Steuererklärung abgeben? Also ich.
Aber müssen sie doch eh. Also sie müssen doch für die Rente ohnehin eine Steuererklärung abgeben.
Das ist eben genau das, was ich ausspreche. Ich bin eine Person, die als Generationsbotschafterin für bestimmte Klienten eben oder für bestimmte Alterskohorten die Botschaft ausspricht und sagt, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ich sehe es ja bei meiner eigenen Mutter. Die muss jedes Jahr diese Steuererklärung machen. Und wo man sagt, lass die doch jetzt endlich mal in Ruhe. Die ist 88. Und immer zu sagen, die Kinder sollen das machen, das ist heute eben nicht möglich, weil wir immer mehr singuläre Haushalte haben und Menschen, die gar keine Kinder haben oder die Kinder wohnen so weit weg, dass das gar nicht machbar ist. Also man hat sich sehr lange Zeit darauf ausgeruht, dass es da im Zweifel immer Frauen gab, die eben nebenbei alles für die Eltern und Schwiegereltern dann bis ins höchste Alter eben abnehmen. Aber das ist eben so ein Punkt, wo ich eben zumindest drum bitte, dass wir da mal drüber diskutieren und vielleicht mal über neue Konzepte, neue Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Aber es einfach immer so zu sagen, die Frauen sollen das neben dem Vollzeitjob, den wir ja jetzt auch alle automatisch machen sollten, damit wir besser abgesichert sind fürs Alter, da ist doch dann die Problematik schon. Wir können nicht alles gleichzeitig, ne?
Das ist ein spannender Punkt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Im Prinzip beim normalen Einkommen ist es ja so, dass die Steuer schon im Vorfeld abgeführt wird. In der Rente ist ja das Problem, dass aus verschiedenen Töpfen Rente kommen kann. Ja, spannend.
Also es würde so das gehen,
wie es hat sich nichts verändert.
Die ist ja noch eine Generation, die nennen wir übrigens stille Generation, weil die sich auch, außer dass sie da mal aus irgendwelchen Gründen dann Oma gegen rechts oder so, haben wir ja eigentlich ganz oft das Gefühl, die sagen nichts, ne? Die nehmen alles so hin. Haben also, wie gesagt, da eine eigene Stimme. Und da ist doch der Punkt, die können ja an ihrem Lebensentwurf nichts mehr ändern. Die haben ja leider ein ganz anderes Rechtssystem gehabt, als die sozusagen Mütter geworden sind oder eben sich entschieden haben, Kinder oder nicht Kinder zu kriegen, haben die sich ja nicht direkt auf unserem heutigen Stand vergewissert, ne, wenn wir das Stichwort Altersvorsorge haben, sondern die haben gesagt bekommen, alles richtig gemacht. Du hast geheiratet, du hast viele Kinder gekriegt, das war super. Ne, wir brauchen die für den Aufbau Deutschlands und das haben die eben jahrelang gemacht. Viele davon haben eben im Westen nicht gearbeitet, im Osten sah es anders aus. Sodass wir heute tatsächlich daraus ablesend leider eine hohe Altersarmut bei Frauen haben. Und als wenn ihr Leben sozusagen nichts wert wäre. Also das auch, dass man auch als Botschafterin, wie ich es bin, auch mal über Wertschätzung redet. Was ist die Botschaft dieses Geldes, des Fehlenden? Ne? Wenn du 440 Euro durchschnittliche Rente hast als Mutter oder als Frau in Westdeutschland, dann ist das eine Botschaft. Das heißt, du hast nichts geleistet und du kannst dir jetzt auch nichts mehr leisten. Also die sind oftmals noch nicht mehr in der Lage, rauszugehen, um ein Tässchen Kaffee zu trinken. Nicht? Und das hat natürlich einen Ausdruck auf die nächste Generation oder die nächsten Generationen. Will ich Kinder, ist das überhaupt erstrebenswert zu heiraten, Familie zu gründen und dergleichen. Also das muss man sich einfach so in der Wirkweise, das ist wie so eine Kettenreaktion, einfach mal auch, das ist eben nicht praktisch gedacht, was man sich da so an Regeln neu ausgedacht hat, ne?
Naja, also ich bin ja mein großer Feind ist das Patriarchat seit längerer Zeit. Und das ist ja genau das, ja, solange man Frauen klein halten kann. Also warum soll man es ihnen denn sagen, wenn man sie doch einfach vor vollendete Tatsachen stellen kann? Also ja klar, für die ganzen Trümmerfrauen oder die Frauen, die während des Krieges in den Fabriken gearbeitet haben und wertvolle Arbeit geleistet haben, denen man immer wieder gesagt hat, wie wichtig sie sind und wie wichtig sie für den Wiederaufbau sind. Und dann kamen die Männer zurück und dann hatten die Frauen mal schön wieder an den Herd zu gehen. Ja, jetzt brauchte man sie nicht mehr.
Und man hatte dann auch die Gesetze so. Aber was ich immer finde, das wäre halt auch immer dann so, ich mache ja auch viel Politikberatung, wenn man eben halt neue Regeln aufstellt, dass man eben immer das in einer Epoche lässt und nicht plötzlich die alte Epoche, das hört sich so blöd an, ich habe kein anderes Wort jetzt gerade, ne? Also ich meine das jetzt nicht so geschichtlich nur, nicht? Sondern wenn die in dieser Zeit aufgewachsen sind mit den Regeln, mit den Gesetzeslagen, ich habe auch mal Jura angefangen zu studieren, dann ist das eben das auch, was bleiben sollte. Also in diesen Regeln sollten die dann auch bis zur Rente dann irgendwie ausgerechnet werden. Weil wenn denen gesagt wurde, das ist alles richtig, wenn du einen Mann hast und wenn du Kinder kriegst, möglichst viele, gibt's ja da noch Frauen, die wirklich so 3, 4 Kinder, 5 Kinder hatten, dann waren die in der Zeit, haben die alles richtig gemacht. Da ist nichts Böses dran. Dann kommt plötzlich ein Gesetz, Zahnarztfrau ist nicht mehr Zahnarztfrau. Das war mal so eine SPD-Zeit. Neulich hatte ich die Ministerin tatsächlich mal konfrontiert, weil wenn man gut verheiratet war, ist das tatsächlich ein Gesetz, was wirklich Frauen geschadet hat. Ne? Also ich gehöre nämlich in diese Kategorie. Ich hatte eben diesen Zahnarztmann nicht, aber der hatte auch einen Doktortitel. Also als dann die Scheidung war, dann habe ich schon die ersten Male dann eben schon davon nicht profitiert, dass ich eben genug Geld bekommen habe fürs Kind und auch entschädigt wurde für die Jahre, wo ich dann auch im Betrieb mitgeholfen hatte, nicht angemeldet war und so weiter. Also diese ganzen falschen Dinge. Und da war eben tatsächlich plötzlich ein abrupter Gesetzeswechsel. Und die Frauen, die alle nach diesem alten Konzept gelebt hatten, hatten dann plötzlich eine Klatsche gekriegt.
Wobei ja auch nur, wenn sie sich haben scheiden lassen, ne?
Ja, die jungen Frauen, die haben das dann natürlich alles richtig gemacht. Die wussten ja dann, okay, wir müssen Altersvorsorge machen, wir müssen es besser machen. Aber die Frauen, die dann schon so in so einem fortgeschrittenen Lebensalter waren, die standen dann erstmal vor den Trümmern ihres Lebens.
Und das hat sich aber ja auch heute nicht geändert. Also wer heute quasi verheiratet bleibt, und das ist ja, wie du sagst, die stille Generation vielfach, die haben sich ja noch nicht scheiden lassen, sondern die sind ja in den Ehen geblieben. Dann war das für die, dann hat man denen gesagt, ja, das ist gut, das ist super, du bist verheiratet, hast viele Kinder, damit bist du abgesichert. Das war damals schon nicht der Fall und das ist ja auch heute nicht der Fall. Also das, was du meinst, diese Gesetzesänderung hat sich dann ja auf Scheidungen bezogen, dass man quasi Unterhalt auch weniger bekommt oder nur noch bekommt, wenn man kleine Kinder zu versorgen hat und dass man doch sonst bitte arbeiten zu gehen hat.
Aber sehr kleine, denn jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile bei 3 angekommen. Es war, glaube ich, mal damals dann bei 7, glaube ich. Also mit 7 war man dann aufgefordert, wieder arbeiten zu gehen. Und jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile bei 3. Und es übersieht einfach die Tatsache, dass auch wenn das Kind dann vielleicht eine gewisse Körpergröße hat, man trotzdem extrem belastet ist als Frau. Diese Krankheiten, diese ganzen, wie wir Mental Load sagen, alles, was du organisieren musst. Ich erinnere mich an so Sachen, so plötzlich abends um 19 Uhr, Mama, wir müssen morgen übrigens die Muffins mitbringen. Und wo ich mich noch ins Auto nachts setze und irgendwo eine Tankstelle suchte, wo ich diese Fertigpackung von dieser Firma mit dem, naja, ihr wisst schon.
Das spielt ja keine Rolle.
Genau, wo ich dann eben nachts noch irgendwo losgefahren bin, irgendwas besorgen musste, weil da am nächsten Tag schon wieder irgend so eine perfektionistische Frau, obere Vorständin von der Kita oder wie auch immer vom Elternverein, irgendwas entschieden hatte, weil sie die ganze Woche ein Kostüm nähen konnte, war ich dann in der Nacht, musste ich eine Fee machen oder eine Puppe, eine Stoffpuppe stricken und solche Sachen, also Fu und Fa und was da alles so im Laufe der Jahrhunderte war. Also es war eine Katastrophe, wenn du eben alles alleine machen musst. Und da habe ich schon oft gedacht, das war eben dieses Festsuchen. Wir hatten zum Beispiel auch Unterhaltsvorauszahlungen nur bis 12. Ich gesagt, was ist denn mit 12? Mit 12 ist das Kind plötzlich erwachsen oder was? Also das war auch völlig aus der Zeit gefallen. Das haben sie korrigiert, jetzt aber auch erst vor ein paar Jahren, dass du jetzt bis 18 Unterhaltsvorschuss bekommst, wenn der Mann nicht zahlt. Und der Anteil der Männer, die nicht zahlen, der ist so hoch, dass man da auch schon von einer Staatsverdrossenheit sprechen kann. Weil wenn der Staat wirklich will, dass die Frauen auf eigene Beine kommen, dann hätten sie ja schon längst schlimme Gesetze machen müssen und auch alle Datenschutzregeln auflösen müssen, damit man den Männern, die eben sich teilweise ja arm rechnen, was ja bekannt ist, also die Männer, die angestellt sind bei der Müllabfuhr beispielsweise, da wird das gleich vom Gehalt abgezogen bei Pfändung. Aber bei denjenigen, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, da ist das natürlich sehr leicht, dann eben zu tun, als wenn man kein Geld hat. Und der Anteil ist so hoch, da muss man mal so eine Recherche bei dem Jugendamt machen. Das wollte ich nur noch mal mit einbringen.
Ich kann das gleich ergänzen. Ich habe mal schnell geschaut. In Deutschland erhalten etwa 50% der alleinerziehenden Elternteile keinen Unterhalt. Das betrifft hauptsächlich Mütter, da über 80% der alleinerziehenden Frauen sind. Im Jahr 2022 zahlte der Staat rund 2,5 Milliarden Euro als Unterhaltsvorschuss, da der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlte. Allerdings konnten nur etwa 493 Millionen zurückgeholt werden. Das heißt, es sind 2 Milliarden pro Jahr, die der Steuerzahler zahlt, weil Unterhaltspflichtige, meistens Männer, eben nicht ihre Unterhalte bedienen.
Ich sag ja immer, wir haben so viele Probleme im Moment im Land, aber wir reden immer nur über eins, wenn das überhaupt ein Problem ist.
Es gäbe da Milliarden zu holen, ja, die man, also.
Und vor allen Dingen, was eben ganz wichtig ist, das fehlt dir natürlich jedes Jahr, geht von deinem Vermögen, auch wenn du gut situiert bist als Führungsfrau und dergleichen, geht dir ja immer dieses große Vermögen verloren, was du jetzt investieren musst in alle Kosten, die das Kind hat. Und wenn man dann eben ein Kind hat, was Akademiker wird, heißt das ja bis zum 25. Lebensjahr, früher war es bis 27, jetzt ist glaube ich 25, bist du verpflichtet, das Kind durchzufüttern. Das heißt, ohne Unterhaltshilfe vom Staat und vom Vater muss man diese ganze Kette machen. Und dann ist das natürlich oft auch eine Benachteiligung von Kindern, die dann vielleicht eben ihre mögliche akademische Ausbildung nicht machen können, weil die Mutter das eben nicht als Führungskraft macht, sondern vielleicht als Verkäuferin oder als Pflegekraft und das natürlich nicht finanzieren kann alleine. Also das sind so alles Themen, die eben gerne nicht beachtet werden. Aber ich finde nicht, dass die Gesetze dem entsprochen haben. Das waren oft dann männliche Gesetze. Das ist übrigens auch zu Zeiten entstanden, wo so also Männer so wie Schröder, der damals eben 6 Frauen und etliche nicht eheliche Kinder, der dann so wie Joschka Fischer auch mit 5 Frauen und dergleichen, dass man gesagt hat, Mensch, jetzt lass doch mal die dritte Frau oder die vierte Frau auch noch leben. So wurde argumentiert. Und so hat die Ministerin mir übrigens, ich weiß jetzt auch, wo es war, bei Clubhouse war das damals, und die sagte, hat das als Begründung gebracht, dass die Männer dann noch ein neues Leben beginnen können und dann eben nicht arm sind und dann auch die nächste Familie noch ernähren können. Aber dass die Kinder aus der ersten Familie oder zweiten, dass die dann eben nichts bekommen, ist natürlich auch, das ist auch so ein Traumata für Kinder.
Klar, also die sind dann auch nichts wert. Kollateralschaden. Zum Thema Gesetze habe ich vor kurzem einen sehr erhellenden Moment gehabt im Buch Why We Matter von Emilia Roig, die nämlich geschrieben hat, dass Gesetze immer von der weißen männlichen Mehrheit geschrieben wurden. Und genauso sind Gesetze auch heute noch. Also Straftaten, die von Minderheiten, hauptsächlich armen Minderheiten begangen werden, werden sehr hoch mit Strafen belegt, also Raub, Raubüberfall etc. Aber Straftaten, die auch von der oberen, reicheren, weißen Schicht begangen werden, wie sexuelle Belästigung, wie Vergewaltigung, die werden mit ganz kleinen Strafen belegt. Und das ist das war so mindblowing, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dachte, doch, ja, es stimmt. Also sie hatte sehr eindrückliche Beispiele über Gesetze, die sich gegen die Sintisi und Romja beziehen, quasi, also betteln auf der Straße ist verboten, und da hatte sie einen Fall, wo eine 12-Jährige verhaftet wurde und von einem Mann auf den Boden gedrückt, und dann kam die Polizei und sagt, ja, das ist richtig, das sind alles Verbrecher, und sie, das kann ja nicht sein, dass sie hier einem 12-jährigen Mädchen also wie einen Schwerverbrecher behandeln, so, ich möchte gerne diesen Mann, der dieses Mädchen da so bedrängt hat, anzeigen, und dann, ja, aber das wird eh nichts, so, also.
Ich glaube, es muss man einfach mal so sehen, wir brauchen insgesamt irgendwie so eine Absicherung, dass wir eben das attraktiv machen für junge Frauen. Das ist ja ein Wunsch. Also ich bin ganz, ganz froh, dass ich es gemacht habe, also dass ich das Kind gekriegt habe. Mein Mann hatte ja schon aus der ersten Ehe eben 3 Kinder. Insofern war für mich das auch okay mit einem Kind. Aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, und das ist auch sehr bereichernd. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, wenn man es irgendwie glaubt hinzukriegen, das zu machen, weil es eine wunderschöne Erfahrung ist. Aber gleichzeitig ist es eben halt auch besonders herausfordernd, wenn man eben gleichzeitig eben einen wichtigen Job hat in der Gesellschaft und diese Tätigkeit ja auch viel von einem verlangt. Und natürlich werden da auch einige Karrierewege oder Möglichkeiten auch abgeschnitten, die dann einfach überhaupt nicht möglich sind. Zum Beispiel bei mir war das dann in Bezug auf meine internationale Karriere, dass die dann abrupt endete, ne?
Ich kann beides gut verstehen. Also ich würde meine Kinder auch für kein Geld der Welt eintauschen. Ich kann aber auch gut verstehen, wenn Frauen sich heute gegen Kinder entscheiden oder einfach auch gegen, es ist ja nicht nur gegen Kinder, sondern häufig auch gegen Männer, also männlich geprägte Beziehungen, die ja auch oft sehr toxisch sind.
Manchmal auch weitere Kinder.
Ja, auch klar.
Also weil ich finde, ein Kind, also ne, das ist ja so dieses, Menschen mit wenig Kindern sagen manchmal sowas wie, ja, das zweite läuft dann mit und beim dritten merkst du es schon gar nicht mehr. Aber Menschen, die wirklich viele Kinder haben, bestätigen das nicht. Also ich habe mich da schon öfter mit Leuten drüber unterhalten, die 4, 5 Kinder haben, und die sagen, nee, das ist eben nicht so. Also klar wird es ein bisschen, es ist nicht ganz so anstrengend, wie wenn man 5 Einzelkinder hätte. Aber es sind 5 Kinder, für die du die Verantwortung trägst, für die du nachts noch mal in die Tankstelle musst.
Genau, und dann vielleicht auch Sachen, die man mit dem Einzelnen dann vielleicht nicht mehr jeweilig so realisieren kann, ne? Also diese Sondersportart, die dann überall Treffpunkte an verschiedenen Orten und so weiter. Also ich hatte auch ein Leistungskind, also ein Leistungssportkind, und das war auch schon eine Aufgabe für sich, ne? Die in überall in im wir waren in so einem Flächenstaat in Schleswig-Holstein, und wenn du dann im südlichsten Teil wohnst und dann musst du immer nach Kiel, Lübeck und später musst du nach Hannover und Berlin und so weiter, wenn dann ist das natürlich auch noch mal eine Riesenaufgabe, die man da so nebenbei macht, aber man macht's dann auch dem Kind zuliebe, aber da geht natürlich auch vieles dann eben an persönlicher Entwicklung dann natürlich flöten, in weil die Freizeit dann vielleicht fehlt, aber ich, wie gesagt, ich glaube es auch nicht, dass es mitgeht, aber ich kenne schon, ich habe auch eine Freundin, die 5 Kinder hat, und die hat eine gewisse Routine entwickelt, und ich habe das bewundert, wie dann eben in diesem Chaos dann dieses letzte Kind geschlafen hat auf dem Teppich. Und alles drumherum war ein Riesenkrach. Und wenn ich dran denke, wenn man so das erste Kind hat, wie man da mit Zehenspitzen durch die Wohnung schleicht und Rücksicht nimmt. Und bei denen, da ist wirklich eine Bewunderung mit drin, muss ich sagen. Aber es ist eben eine Nervenleistung. Und die traut sich zum Glück nicht jeder zu. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns ja heute eher nochmal in einigen Fällen die Frage stellen. Ich habe ja nur auch viel so soziale Organisationen in meinem Leben unterstützt, auch Kinderschutz, ne? Und habe da auch Wettbewerbe mit meinen Studenten gemacht und so weiter für die Justiz hier in Hamburg. Und da will man dann manchmal auch nicht, dass alle Kinder kriegen, ne? Weil da passiert natürlich auch viel Furchtbares, und das möchte ich den Kindern auch nicht zumuten. Also es ist manchmal besser, wenn manche Frau auch sich entscheidet und sagt, ich mach's nicht. Nicht nur wegen sich selber, sondern vielleicht auch wegen dem Mann und der toxischen Umgebung, dass man dann manchmal dann auch davon Abstand nimmt. Warum nicht?
Aber diese Entscheidung ist ja auch eine neue Entscheidung. Es gab ja Zeiten, in der hatte da nicht jede Frau die Wahl. Ne? Ich weiß heute von, ich habe wirklich auch eine enge Freundin, die sagt, ich möchte kein Kind. Ich möchte auch kein Kind in diese Zeit setzen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, Umwelt und so weiter. Und ich finde diese Entscheidung ganz stark und auch richtig. Aber die Entscheidung, das ist ja auch modern, dass wir die überhaupt treffen. Davor war alles, also ich komme nun auch noch aus dem Osten, aber ich weiß, die Generation vor mir im Osten, da war alles ganz klar vorausgeplant, wann. Du hast ja gar keine Wohnung gekriegt, wenn du keinen Mann hattest. Ne? Also
das war aber bei meiner Mutter auch so. Die hat auch erzählt, ja. Die haben damals eben dann heiraten müssen, damit sie eben die Wohnung kriegen. Deswegen hat sie dann auch so früh mit 22 schon geheiratet. Und dann, klar, war zu der Zeit auch mit Pille und sowas, gab's ja dann zum Teil in der Generation noch nicht. Dann haben die eben auch Kinder gekriegt, ne? Also das waren irgendwie nicht so viele Möglichkeiten in Verhütung, was wir heute haben, nicht? Also insofern, klar, ist das gut. Aber andererseits haben wir natürlich jetzt auch einige Lücken im System. Und wenn wir manchmal heute stöhnen und sagen, Mensch, wir haben einige Probleme, dann haben wir die natürlich auch, weil nicht alle Menschen eben gleichermaßen im Sinne eines generational cycles, also jetzt mal nicht im Sinne von meinem alterslosen Cycle, aber jetzt für den, wir haben unsere Rente so aufgebaut nach so einem Generationsvertrag, wir haben eigentlich vieles im Staat so aufgebaut, dass wir immer, dass auch ich eines Tages davon profitiere, wenn es möglichst viele gibt, die jetzt noch Steuern zahlen und arbeiten, ne? Und wenn alle sagen, ich mach, was ich will, dann ist das eben, das ist eine super, super Geschichte, aber eben im Sinne unseres Leistungssystems, so wie das mal aufgebaut war, dass jeder so den anderen irgendwie mit versorgt. Soziales System nennen wir das ja auch und so weiter. Das kann nur funktionieren, wenn da immer einer ist, der eben da vorher dann auch eingezahlt hat. Und so ist das übrigens auch, finde ich immer so lustig, dieser Recyclingmarkt, ne? Wenn viele sagen, ja, man kann doch auch alte Sachen anziehen und man kann dies und das. Aber man vergisst dabei, dass irgendeiner ganz am Anfang hat da mal was Teures investiert. Und weil das so schön teuer war, hat man das auch mehrfach, zum Beispiel ein Auto, was teuer ist, kann man natürlich auch mehrfach weiterverkaufen. So ein Schrottauto, was gleich auseinanderfällt, kann man wahrscheinlich nur einmal fahren oder zweimal und dann ist es eben nicht so. Oder auch jetzt ein Pulli, da kennen wir das ja auch, nicht? Also diese Fähnchen, die wir heute jede Woche eine andere Welt. Ich habe selber ja auch viel Mode-Marketing gemacht, auch übrigens für alle Kohorten, auch bis hin zu den Senioren-Marketing. Habe ich viele Kataloge, Konzepte und so weiter habe ich gemacht. Websites für diese Zielgruppe. Und klar ist der teure Pullover, den kannst du besser recyceln und besser in so eine Secondhand-Mentalität hineinbringen als ein Billig-Fähnchen, was eben einmal gewaschen, dann eben auch weggeschmissen wird, ne?
Meine Mutter hat immer gesagt, kaufst du billig, kaufst du doppelt.
Ja, Aber viele wollen ja heute doppelt kaufen, weil sie eben jeden Tag eine andere Welt. Und also auf jeden Fall ist das so, dass viele Marken leben ja davon, dass da jetzt ein sehr hoher und schneller Durchlauf ist und dass man nur dadurch Geld verdient. Und die jungen Mädchen, die man heute auf diesen Influencer-Kanälen sieht, die wollen das ja auch, ne? Dass sie sich gegenseitig immer solche Dinge zeigen. Aber wie gesagt, diese Naivität mitunter, die man in der Debatte vorfindet, so wie diese Thematik, ne? Wieso, man kann doch alles als 2 bis 3 Mal nochmal benutzen. Ja, richtig, aber irgendjemand hat es eben mal gekauft und irgendeiner hat dafür auch hart gearbeitet, ne? Und genauso ist mit Kinderkriegen. Also Kinderkriegen ist schön und sehr, sehr liebevoll und so, aber es ist auch ein Haufen Arbeit. Und es ist sicherlich auch manchmal unfair, habe ich mich auch schon bei erwischt, dass man mal so rüberguckt und sagt, guck mal, die haben dafür das, das heißt, glaube ich, pro Kind ein halbes Einfamilienhaus, ne?
Ich hatte mal gehört, dass ungefähr 200.000 Euro kostet ein Kind bis zum 18. Geburtstag. Wobei dann natürlich die Frage ist, da können das auch maximal die Kosten sein. Also das, was man an entgangenem Gewinn oder entgangenem Lohn hat, das ist da garantiert nicht mit drin. Da liegt.
Aber nicht die entgangene Karriere, ne?
Genau.
Aber du, ich meine doch, mit den 200.000, wenn du die jetzt pro Kind, du hattest ja deine Freundin erwähnt, die mehrere Kinder hat, also wenn die dann eben so das hochrechnen, dann ist das vielleicht, für manche wäre das dann das Auto oder das Einfamilienhaus oder die Wohnung gewesen. Und diese Selbstlosigkeit, die ja der Mutter, dem Mutterherz unterstellt wird, ne? Die, ich finde, die sollte auch eine Wertschätzung bekommen. Und mich ärgert das halt, dass so Dinge wie Ehrenamt, wie Care-Arbeit, wie diese Zeiten so zwischen den Arbeitszeiten und dem Schlafen gehen oder was heißt hier Schlafen gehen, ne? Das sieht man ja bei Müttern, wenn die Babys haben, ne? Was heißt hier Schlafen, ne? Alle 2 Stunden nochmal stillen und so weiter, also da ist ja von Schlaf nicht die Rede. Also diese ganzen Jahre, das sind ja keine selbstlosen Jahre, die können auch anderweitig irgendwie honoriert werden. Vielleicht müssen wir da einfach nochmal ein ganz neues System aufsetzen.
Müssten wir eh, weil das ganze Sozialsystem ja auch nicht mehr greift. Wir haben zu wenig Beitragszahler, sowohl in der Rentenversicherung als auch in der Krankenversicherung. Wir kriegen einfach zu wenig Kinder. Das System, was Bismarck vor mittlerweile auch schon über 130 Jahren, also jetzt denke man mal, wie alt dieses System ist, mal eingeführt hat, funktioniert vielleicht 130 Jahre später einfach nicht mehr so. Da müsste man sich also mal rantrauen, aber das ist garantiert der Garant, nicht wiedergewählt zu werden. Also traut sich da irgendwie keiner so richtig ran und wir stopfen immer eher Lücken, als dass wir es mal richtig aufsetzen. Klar, und damit geht ja dann auch das ganze Thema Care-Arbeit einher, was auf jeden Fall eine Arbeitsleistung ist, die, ob wir es im GDP, also im Bruttoinlandsprodukt oder wie auch immer, wird es nicht gemessen. Wenn wir all diese Tätigkeiten vergüten müssten, die Frauen da leisten, hätten wir einen deutlich anderen Wert und einen deutlich anderen Stellenwert dieser Arbeit.
Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mal in einem Podcast gesagt habe. Helene, unterbrich mich, falls ich das getan habe, kommt mir gerade so bekannt vor. Aber wir reden immer über bedingungsloses Grundeinkommen und dergleichen. Aber diese Frauen, die, das ist ja gar nicht, also für uns wäre es gar nicht bedingungslos, weil wir ja weiter unsere Care-Arbeit leisten. Und da denke ich immer, könnte man nicht über sowas reden? Könnte man nicht über bezahlte Care-Arbeit reden? Ich habe dann auch gesagt zu meinem Mann, es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt das bedingungslose, in Anführungsstrichen, Grundeinkommen bekommen würde für die Care-Arbeit, dass ich dafür meinen Job sausen lasse und sage, hey, jetzt habe ich richtig Spaß, weil ich kann endlich hier in Ruhe meine Fliesen putzen. Nee, ich würde es vermutlich auslagern aus der Familie. Aber davon unterstütze ich wieder Menschen. Da habe ich wieder Arbeitskräfte geschaffen, ne? Und alle in der Familie werden entlastet. Wieso also ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man es an eine Bedingung knüpfen könnte, nämlich die Bedingung der Care-Arbeit. Über sowas könnte man auch mal reden oder nachdenken.
Ja, deswegen habe ich mich auch so geärgert über die Mütterrente, weil die meisten darüber reden, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Es ist ja letztlich nur so, dass die Jahrgänge, die eben Kinder vor 92 geboren haben, und dazu gehöre ich übrigens auch, deswegen sage ich immer, die Mütterrente hat ein Gesicht, nämlich meins.
Deins.
Also nur, weil die Leute immer so irgendwie, die reden da von so einer Oma oder so einer Mütterrente oder so, nicht? Aber dass das einfach unfair ist, warum soll die Frau, die ein Jahr später das Kind gekriegt hat, so nach dem Motto, warum soll die 3 Jahre kriegt die nur angerechnet? Überlegt das, ist ja sowieso schon eine Frechheit. 3 Jahre für ein Kind, was mindestens bis 25 zu Hause gewohnt hat. Naja, weil, wenn du siehst, wie viele Kinder heute studieren, ist das ja schon der Großteil, ne? So, und dann der andere Punkt ist, dass du dann ja dein Leben lang hohe Kosten hast, weil du hast immer die Enkelchen und die Kleider und die ganzen Geburtstagsgeschenke und so weiter. Also du wirst auch ein ganzes Leben lang ja ein Kind haben. Und wenn du dann noch so erfolgreich Kinder in die Welt setzt, wie ich zum Beispiel jetzt mein Kind, dann ist das natürlich auch eine tolle Frau geworden, die dann eben auch wieder für Deutschland eine Bereicherung ist, in Tüdelchen, ne? So rein steuerlich betrachtet, ökonomisch. Sind wir doch froh, dass das so tolle Kinder geworden sind. Das ist ja jetzt aus meiner Perspektive die Generation Z oder Y sogar. Und dann ist doch erst recht keine Wertschätzung, weil das ist ja schon wieder ein neuer Steuerzahler, bei deiner Freundin ein mehrfacher Steuerzahler. Vielleicht eines Tages wieder ein Wehrdienstsoldat. Ich sag jetzt nur mal, ich rede jetzt einfach mal aus der Sicht eines Juristen, eines Beamten, wie der so die Bevölkerung vielleicht einschätzt, ne? So. Und warum ist das nichts wert für die Rente, ne? Das ist doch der Punkt, an dem wir gerade so ein bisschen, und das ist auch das, was man als Age-Managerin oder auch als Botschafterin auch macht, dass ich einfach mal ausspreche, was inzwischen an Frust und an mangelnder Wertschätzung so in der Gesellschaft vor uns sitzt. Nicht? Weil man eben, wie gesagt, gar nicht drüber nachdenkt, dass das eine doppelte Botschaft ist. Wenn du heute ins Alter gehst und du kriegst ganz wenig Geld, dann bist du in der Gesellschaft nichts mehr wert. Weil unsere Gesellschaft wird über Wohlstand und alles, was man in Freizeit oder in Hobbys und auch auf die schöne Ruhestand und so weiter, kostet auch Geld. Und wenn du das nicht mehr hast, weil durchschnittlich, wie gesagt, eine deutsche Frau 880 im durchschnittliche Rente, gewissermaßen jetzt, glaube ich, bei 900. Und die Ostfrau, die zieht das nach oben, weil sie länger gearbeitet hat. Bloß ich bin immer nicht so sicher, ob die dann auch wirklich bei uns eingezahlt haben, weil da war ja mal so eine kleine Flucht. Das DDR-Vermögen wurde ja mal verschleiert und ins Ausland gebracht. Also ich weiß nicht, was da jetzt an Rente eingezahlt wurde. Dann haben wir eben den Ostfrauen zu verdanken, dass es durchschnittlich überhaupt so um die 900 sind, weil wir im Westen haben dann in Wirklichkeit so um den Durchschnitt von 440. Und das ist doch eine Katastrophe, oder nicht?
Ja, definitiv. Also ja, genau, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal über die Rente quasi der Ostdeutschen gesprochen. Die hatten ein Umlageverfahren, genau wie wir das haben. Das heißt, das Geld, was eingezahlt wurde, wurde auch direkt wieder ausgekehrt. Das heißt, es gab quasi gar keine, also es gab kein Übertragungsguthaben.
Also nicht so ein Topf, ne? Genau.
Nee, genau. Also wie quasi bei uns auch, wird das, was heute eingezahlt wird, wird direkt wieder an die Rentner ausgeschüttet. Und deswegen konnte man da nichts rübernehmen. Aber ja, also die haben...
Aber die haben auf jeden Fall eigentlich vieles richtig gemacht, weil die eben gearbeitet haben. In Tüdelchen, da kann man sich ja auch streiten, da waren ja auch viele so Aufbewahrungslager für Kinder und sowas, weil wurde ja viel kritisiert auch. Aber vom Prinzip her war das auf jeden Fall so, die haben gearbeitet. Die waren übrigens auch in diesen ganzen technischen Berufen, wo wir bei uns im Westen dann immer gesagt haben, das ist ein Männerberuf, also MINT und sowas. Mhm. Da waren die im Osten, also egal in welchem östlichen Land, auch in Bulgarien. Ich hatte auch mal ein rumänisches Au-pair-Mädchen als Betreuung für meine Tochter und die war sehr, sehr gut in Physik und Mathe und allem. Das war super als Betreuung. Die konnte zwar kein Deutsch, aber das konnte sie. Und daher kann man sagen, also da wurde ja einiges auch richtig gemacht, also als Vorsorge für die Frauen. Egal, ob die verheiratet waren oder nicht, die haben halt ihre eigene Altersvorsorge auch betreut oder eben aufgebaut.
Ja, da sind wir wieder bei dem, die wurden gebraucht, ne? Man brauchte die als Arbeitskräfte, sondern die waren wertgeschätzt, die waren wichtig quasi fürs System. Und hier hat man halt, oder im Westen hat man halt entschieden, dass Frauen nicht wichtig sind. Die sind nur wichtig, um Kinder zu kriegen und bitte den Männern den Rücken frei zu halten. Wir hatten das gerade, das hatte eine Kollegin im Büro gezeigt. Ich habe vergessen, wie das hieß, so eine Werbung aus den 50ern, glaube ich, Frauengold oder so.
Also wenn ja, die Frauengold Frau, liebe ich. Ich liebe diese Werbung.
Wenn Frauen mal wieder aufmüpfig sind oder also
nee,
jetzt
nur
nicht
schlecht
so
gelaunt, nicht genau. Den Mann nicht mehr in den Arm nehmen, sondern eher so, ach, du nervst mich aber heute.
Genau, oder halt den Mann auch mal sagen, dass er was tun soll. Genau, dann sollten die Frauen Frauengold nehmen.
Letztlich war es ein Schnaps.
Genau, also irgendwie 50% Alkohol so und das. Also dieser Werbespot ist so großartig.
Aber auch die schlechte Gewissen. Wir hatten ja in der Waschmittelwerbung die Clementine bei Ariel und dann hatten wir auch bei Jakobs. Das war einer meiner ersten Kunden in der Werbeagentur. Hatte die große Werbeagentur eben diese Frau Sommer. die dann an so einem gedeckten Sommertisch saß und die ganze Familie mit Kaffee kochte. Und da gab es eben auch mal so Zeiten in diesen ganzen Waschmittel und eben auch Kaffee und haushaltsnahen Dienstleistungen sozusagen, hatten sie immer dieses, da plötzlich, als wenn da so ein, ja, so heute würde man psychologisch sagen Schizophrenie, aber bei ihr trat so ein Gesicht raus und dann war sie nochmal zu sehen und dann so, habe ich alles richtig gemacht für meinen Mann, nicht? So, also, und dann hat das schlechte Gewissen gesagt, du hast das vergessen, du wolltest den Jakobskrönung und so, also irgendwie sowas auf jeden Fall, da wurde dann auch das richtige Waschmittel nochmal in Frage gestellt und dergleichen und für den Mann eben und so weiter, oder die Frau ist glücklich in der Küche, wenn sie ihren Mann und ihren Herd, so nach dem Motto, also solche Dinge gab es tatsächlich. Und ich war dann tatsächlich auch in so einer Agentur, wo wir auch diese Tilly hatten, die dann so ihre Hände so in so einer Seifenlotion war, das weiß ich noch. Also das fand ich schwer beeindruckend, als ich das mal, ich musste mal irgendwann das Archiv ausmisten und da habe ich die ganzen alten Sachen da gefunden. Das war schon irre, was man da für Frauenbilder auch transportiert hat, das ist richtig, ne?
Ja, entwickelt hat auch einfach, ne? Also ich meine, auch das ist wieder männlich entwickelt, um Frauen möglichst da zu halten, wo man sie haben will, nämlich klein und sich mit Dingen beschäftigen, wie ist jetzt das Haus ordentlich geputzt, es schmeckt das Essen, was ich meinem Mann auf den Tisch stelle, also dass der sich um nichts mehr kümmern muss, also und bloß sich aus wichtigen Dingen raushalten. So.
Aber
also,
gleichzeitig haben wir immer, wenn dann so ein Peak erreicht ist, dann kommt wieder dieser Abwärtstrend und jetzt gibt's ja tatsächlich irgendwie auf TikTok so eine Frauen, die eben sehr gut geheiratet haben, alles richtig gemacht haben in Tüdelchen. Und die, ich weiß nicht genau, wie die heißen mit Hashtag, aber auf jeden Fall, die zeigen dann ihr luxuriöses Leben und wie gut sie es haben. Ich muss nicht arbeiten gehen, denn das muss man ja auch mal der Liebe zu oder dann sagen. Also arbeiten ist ja nicht nur Fun. Es ist ja auch anstrengend und wie wir ja schon gesagt haben, wenn die Kinder dann eben mehrfach sind oder eben kranke Kinder. Ich war immer zum Glück die Mutter eines gesunden Kindes. Und ich sag immer, wenn wir beide, weil wir beide so gut funktioniert haben, hat das System funktioniert. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Unglück hast, dass du da eine längere Krankheit zu betreuen hast und da fällt ständig auch der Kindergarten aus und solche Dinge, dann kann das auch eine furchtbare Belastung sein, so ein Arbeitsleben und ein Familienleben. Ne? Und dann wünschen sich natürlich die eine oder andere Frau, ach, könnte ich zu Hause bleiben und ich schaffe das alles nicht, ich bin eben nicht so stark. Ne? Und ich finde, auch das muss man gestatten und auch das muss einen Platz in unserer Gesellschaft haben, dass Frauen einen anderen Weg gehen. Und nicht jeder will, so wie ich, Geschäftsführerin werden oder wie ich eine Privatuni geführt habe oder sowas. Das muss man ja auch nicht. Ne? Es kann man auch anders lösen.
Und ich brächte auch immer eine Lanze für diese Frauen, weil das ja noch nicht mal was mit Stärke zu tun hat. Ich finde es sogar sehr, sehr stark, wenn eine Frau sagt, ich möchte für meine Kinder einfach nur, das ist schon schlimm genug, dass man das so formuliert, eine Mutter sein. Ich möchte Mutter sein, ne?
Man kann es eben nicht vorauskalkulieren, was dann eines Tages passiert, ja. Weil ich habe ja auch gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte den richtigen Tüdelchen Mann zu der Zeit in dem Jahrhundert und, ja, ja. Und ich hatte alles richtig gemacht aus meiner Sicht und dass das dann schief geht und dass das eben dann auch nicht finanziell hinterlegt ist, dann auch trotz aller Gesetze und Scheidungsurteile und notariellen Vereinbarungen und so weiter, dann eben trotzdem missbraucht wird, das war mir völlig unklar. Mich hat man darauf nicht vorbereitet, dass es sowas gibt. Und daher kann ich nur sagen, auch die Frauen, die sagen, also mir wird das nicht passieren, ich habe jetzt auf alles geachtet, achtet während den Anfängen, weil es ist eben nicht, das Leben ist eben das, was passiert, wenn du damit nicht gerechnet hast. Ne?
Ja, Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht. Ne?
So nach dem Motto. Also die ganzen Frauen in meiner Umgebung im Job, da hatte ich ganz viele alleinstehende Frauen, die immer wunderbare Ratschläge hatten, was sie alles anders machen würden. Aber ich kann nur sagen, mach's erstmal. Ne? Mach's erstmal und dann zeig mir mal bitte, wie du das alles bis ins hohe Alter, am Anfang wissen wir alles genau. Ne? Genauso wie viele Frauen sagen, wieso, wir haben doch so viele Frauen, die alle das gleiche Recht in der Firma haben. Aber du warst ja auch noch nicht an der Glasdecke. Ne? Und ich war ein paar Mal an der Glasdecke und ich bin auch durch die Glasdecke gegangen und dann weißt du eben Bescheid. Dann weißt du Bescheid, was neben dir, unter dir und über dir stattfindet. Aber vorher weißt du es eben nicht.
Ich unterhalte mich auch immer unheimlich gerne mit Frauen, die keine Kinder haben, was ihr gutes Recht ist, darüber, was wir Mütter alles falsch machen. An der Erziehung oder überhaupt. Und das ist ja auch alles so einfach. Und ganz oft, ich meine, ich weiß noch, wie es war, kein Kind zu haben. Und ganz oft denkt man dann so, was, die fehlt schon wieder, ja, von wegen Kind krank. Und dann weiß ich, mit Kind, ja doch Kind krank. Ja doch, die sind nämlich verdammt oft krank in den ersten Lebensjahren.
Dann bist du auch noch selber angesteckt. Ich erinnere mich, wie ich, meine Tochter, ich hatte keine Kinderkrankheiten, so gut wie keine, sagte meine Mutter wohl. Und ich habe dann alle nochmal parallel gekriegt zu meiner Tochter vom Kindergarten, ne? So Windpocken und all sowas. Also da war ich dann als Geschäftsführerin einer Firma, einer GmbH, habe ja nebenbei eine Kinderbetreuung gehabt, die dann natürlich sofort aufgehört hat, bei mir zu arbeiten, als sie hörte, was, Windpocken? Ne? Oder ich sage jetzt mal Beispiel, spätestens bei Scharlach ist jedem klar, da fällt jede Betreuung aus. So, und dann bist du zu Hause und ich vollgepudert am ganzen Körper, konnte auch das Haus nicht verlassen, einkaufen gehen, mein Mann ist einfach auf Dienstreise. Ne? Ich muss jetzt los. So, zack, weg war und ich stand da eingepudert und Kind eingepudert, schreiend haben wir da so uns gegenseitig juckend mit den Windpocken da 2 Wochen lang umgeschlagen. Ach, aber shit. So ist das eben. Das ist eben so, das hat man sich vorher nicht überlegt, ne? Dass man dann auch krank wird, ne? Weil das sind ja ansteckende Kinderkrankheiten und die sind zum Teil, also bei Windpocken ist das lebensgefährlich. Das kann sich am Gehirn absetzen und so weiter, was man mir dahinter alles erzählt hat. Ich hätte sterben können, so, da ist auch eine in Hamburg gestorben dran, aber es ist eben so, man rechnet damit nicht vorher. Und deswegen sind diese Ratschläge immer so oberflächlich, weil keiner kann sich, deswegen gibt es den schönen Spruch bei den Engländern, if you've walked in my shoes.
Und auch dann ist es ja immer noch anders mit jedem Kind. Ne? Also wenn Mütter auch für andere Mütter Ratschläge haben, denke ich auch immer, du kennst mich nicht, du kennst mein Kind nicht, du kennst nicht meine Herausforderungen, womit ich so kämpfe und du weißt, du hast keine Ahnung, wie mein Kind tickt. Also eine Bekannte von mir hat es mal ganz schön gesagt, sie hat immer gesagt, alle Eltern halten sich für Experten in Kindererziehung, bis das zweite Kind kommt. Da ist es dann nämlich schon komplett anders als beim ersten und alles, was man denkt, ja, es geht immer, muss man genau so machen, funktioniert dann beim zweiten eigenen Kind schon nicht mehr und dann merkt man, doch nicht.
Genau, so ist das eben, ne?
Ja, ich finde deinen Ansatz, das alterslose Arbeiten oder des alterslosen Arbeitens sehr spannend und frag mich, wie beziehst du diese unterschiedlichen Erfahrungsstufen ein? Denn die finde ich immer zum Beispiel ganz spannend beim Arbeiten mit älteren Menschen. Die haben halt unglaublich viel Erfahrung, gar nicht mal nur Erfahrung in dem Beruf, sondern auch Lebenserfahrungen. So damals in meiner Konzernzeit hatte ich ältere Kollegen, die gesagt haben, oh, jetzt schon wieder die 128. Reorganisation, ja, zurück Zentralisierung, Dezentralisierung, haben wir alle schon mal gehabt. Und ich finde es immer so verrückt, dass man dann nicht die Erfahrung mitnimmt und sagt, okay, was war denn gut an der letzten Reorga? Was waren da eigentlich die guten Dinge, die dann mitzunehmen und aus diesen Erfahrungen zu lernen? Ich verstehe, dass man manchmal seinen eigenen Schuhabdruck dahinter lassen muss und so und deswegen nicht auf andere hören kann. Aber das ist doch eigentlich das Spannende daran, finde ich, zu sagen, ich nehme die Erfahrungen, die die Alten schon gemacht haben und baue darauf auf. Also ich muss doch nicht immer alle Fehler doppelt und dreifach machen.
Ich glaube zum Beispiel, dass die Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Also ich habe das Beispiel immer gerne, wo ich dann sage, also es gibt 20-Jährige, die Schnarchtrauben sind und dann gibt es auch 50-Jährige, die dann eben einschläfernd sind. Das ist, glaube ich, eine Charakterfrage und auch eine Entwicklung des Lebens, dass der eine oder andere ist da sehr gesund durchgekommen bis 50 und der andere ist eben nicht so gesund durchgekommen. Und entsprechend ist das auch so mit den Lebenserfahrungen. Manche nehmen Erfahrungen auf und entwickeln sie weiter zu einer wirklichen Weisheit. Wir haben das jetzt gerade wieder am Beispiel von dem Köhler, der gestorben ist, wo man dann eben sagt, was der alles als weiser Mann so Tolles gemacht hat in seinem Leben und schon vorausschauend sich um Afrika gekümmert hat und dergleichen. Und Gauck und solche Leute, die dann plötzlich, oder Helmut Schmidt ist plötzlich total beliebt bei der SPD und auch eben besonders natürlich als Verlagsleiter sehr geschätzt gewesen für sein rundum Wissen und Weisheit, die er artikuliert hat und dem man auch viel lauschen konnte. Und gleichzeitig aber, es gibt ja Menschen, die eben einfach auch stehen bleiben auf ihren Erfahrungen, ne? Und daraus gar nichts Konkretes machen. Und entsprechend ist es schwierig, in der Firma das zu pauschalisieren. Ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt beispielsweise, wo ist jetzt die Gemeinsamkeit zwischen dem jungen Durchstarter und der an dem schönen Beispiel der vielleicht der Mutter, die eben mit 40 das Gröbste durch hat mit den Kindern, wenn man früher so mit 20 angefangen hat oder 25 bei einigen, ne, dann haben die ja vielleicht mit 40, 45 schon die erste Strecke geschafft. Und dann sagen sie so, jetzt möchte ich losstarten. Und dann hast du plötzlich genau dieses Beispiel, was ich gerne so reinbringe in mein System. Eben nicht diese durchgesessene, also praktisch Schornsteinkarriere, wo ich da unten angefangen habe zu sitzen und ich sitze immer noch da. Sondern ich rede jetzt mal konkret von diesen Chancen und Potenzialen am Markt, wo man sagt, jetzt kommt plötzlich von außen rein so eine Mutter, die auf einmal sagt, hier bin ich wieder. Ne? Die hat in der DDR, die hat im Osten Ingenieurwissenschaften studiert, promoviert, was auch immer, Professorin in der Atomphysik oder sonst was, die braucht man ganz dringend für die DESY-Werke oder für irgendwas, nicht? Und da ist sie plötzlich, da steht sie. Und die will jetzt durchstarten. Und da ist doch plötzlich völlig schlimm, wenn da jetzt nach dem alten System heißt, nee, ab 45 stellen wir hier keinen mehr ein. Das macht ja keinen Sinn. Ne? So, da seht ihr, was ich meine. Also so sehe ich die Altersaspekte. Dann gibt's noch die andere Situation, die du genannt hast, ist, wie können wir mit den verschiedenen Altersgruppen in einem Konzern oder in einem typischen altmodischen Betrieb, wo man noch so 50 Jahre oder 45 Jahre vom Azubi bis zum Marktleiter oder vom Azubi bis zum Werksleiter oder zum Betriebsvorsitzenden oder sowas, noch durchgesessen hat, dann hat man natürlich auch wieder ganz interessante neue Herausforderungen, wo man sagt, wie können wir das hinkriegen, dass man durch ein gesamtes Berufsleben immer wieder interessante Akzente setzt, sodass jeder Spaß daran hat, nicht nur eben sozusagen das absitzt bis zur Rente, sondern dann wirklich auch Freude und Spaß hat und immer wieder auch wieder neue Motivationspunkte, Touchpoints hat, wo er dann eben oder sie dann durchstarten können. Also immer wieder gibt's eine Möglichkeit. Hier kannst du mal innehalten, hier kannst du mal in die Weiterbildung gehen, hier darfst du mal ins Sabbatical, hier kannst du das. Bisher war das eigentlich immer nur den, ich nenne die immer Speedy Gonzales, diesen ganz besonders begnadeten Körpern zugewiesen, die eben sozusagen so eine Management-Karriere machen. Das habe ich auch im Konzern gehabt. Da wird man dann so eingeschätzt, aha, das wird mal vielleicht einen Tag so ins Vorstand werden können. Da setzen wir in so dem Alter, wird man dann so kategorisiert. Ist das ein Management-Entwicklungsprogramm? Ist das notwendig oder tun wir sie in eine andere Schublade? Und da in diesem Moment würde ich sagen, da kann man das doch mal aufbröseln und sagen, warum muss das so sein? Warum können wir nicht kontinuierlich solche Touchpoints haben? Dass es immer wieder eine Möglichkeit gibt, einen Anreiz zu setzen und zu sagen, hier kannst du noch mal ganz neu durchstarten oder du kannst vielleicht in einer ganz anderen Abteilung mal anfangen. Du musst nicht dein ganzes Leben lang in dieser Abteilung alt werden und entsprechend dann auch vielleicht nicht mehr so viele Impulse haben oder so viele Dinge, die du gerne weitergeben willst, weil man eben gefrustet ist. Und wenn man gefrustet ist, das kennt man ja bei sich selber, dann hat man auch nicht so viel Freude, dauernd andere zu motivieren und zu sagen, jetzt seh es doch mal positiv und so weiter. Sondern da, wir haben das auch in unserer Gesellschaft, in der Politik jetzt, dass wir viele gefrustete Menschen haben. Und die sind natürlich nicht unbedingt change-freudig, ne? Oder sind auch nicht unbedingt so gut im Motivieren von anderen, ne? Also insofern ist es doch in aller Welts Interesse, diesen Lebenszyklus etwas lebendiger zu gestalten. Also Lebenszyklus in der Zeit, hier steige ich ein und da steige ich aus. Aber in Zukunft werden wir ja viel, viel häufiger auch Kandidaten von außen haben, weil wir eben zum Beispiel Einwanderer haben, weil wir zum Beispiel eben jetzt auch plötzlich das Potenzial der Frauen entdecken, auch im späteren Alter Frauen neue Möglichkeiten zu setzen oder dass wir sagen, wir nehmen jetzt auch ganz seniorige Leute plötzlich dazu und wie können wir die in den Prozess so einkategorisieren und da wäre es das Einfachste, wir würden das Alter als erstes ausblenden und jetzt wirklich nur auf das Individuum und die Qualitäten achten.
Ich habe beobachtet, dass in NGOs, ich habe mit der NGO-Szene zu tun und ecke dein Privatleben ganz viel an, da treiben sich die alten Herrschaften quasi, die wir im Arbeitsleben ausgemustert haben, sage ich jetzt mal salopp, die treiben sich da rum und machen da auch echt noch einen richtig guten Job. Aber warum eigentlich unbedingt da? Ich meine, natürlich sind sie da gefragt und gewünscht und so soll das jetzt nicht verstanden werden. Aber wieso nicht einfach in ihren Unternehmen? Vielleicht nicht Vollzeit, vielleicht nicht in dem, was sie gemacht haben, aber sie sind ganz wertvolle Mitglieder der Gesellschaft und eben und von Unternehmen und werden dann einfach so tschüss dann. Ist schade, ne? Ja, stimmt.
Ja, das ist ganz spannend. Aber ich wollte noch auf den Punkt eingehen, den du gesagt hattest, also dass wir Alter quasi ausblenden. Aber als du gesagt hast, dass altersdiverse Teams viel besser zusammenarbeiten, das ist quasi genau mein Gedanke, dass man eben Alte und Junge braucht. So die Jungen lernen von den Alten und die Alten nehmen nochmal vielleicht den frischen Wind mit und lassen sich nochmal anstecken und für was begeistern. Das würde doch aber bedeuten, dass wir nicht, also dass das Alter nicht egal ist, sondern dass wir wirklich versuchen sollten, altersdiverse Teams zusammenzustellen, oder?
Also ich denke, wenn das sieht man übrigens so gerade in Familienunternehmen, habe ich mal irgendwo gelesen, das soll gar nicht so sein, so optimal. Aber ich persönlich habe es so beobachtet, Familienunternehmer waren für mich immer welche, die haben ja schon für die nächsten Generationen mitgedacht. Und automatisch, weil sie ja dann ihre eigenen Kinder da ja spätestens auch drin haben, wird es da eine Auffrischung geben. Und dann haben sie aber auch sehr, sehr viele Verhältnisse zu diesen älteren Mitarbeitern. Also da geht noch der Chef durch den Betrieb, begrüßt jeden beim Namen und dergleichen. Und da hat man das oft noch so. Ne? Vielleicht ist das auch in manchen Bundesländern stärker. Aber ich habe das so wahrgenommen, dass da eben sehr viele Mitarbeiter bis zur Rente wirklich da bleiben konnten. Und das sind dann auch welche, die man ansprechen kann und sagen kann, Karl, würdest du übernehmen? Weil ich weiß bei meinem Opa genauso, der war bei Siemens. Und der hat dann im hohen Alter, der wurde ja dann übrigens auch 97, im hohen Alter oder fast 97, im hohen Alter hat der immer die internationalen Gäste durch die Stadt geführt. Und wenn der mit uns Enkelchen dann da auch durch die Stadt ging, dann sagt er immer, unser Schwimmbad, unsere Universität, unsere Bibliothek, hieß ja alles Siemens, ne?
Ja, ich glaube, das bräuchte es einfach auch viel mehr. Also auch diese Wertschätzung und dieses Gebrauchtwerden. Also ich habe mal gelesen, das war schon länger her, dass viele Menschen in den ersten 2-3 Jahren, nachdem sie in Rente gegangen sind, versterben. Und das oft damit einhergeht, dass sie nicht mehr, also gab so die ersten Untersuchungen, dass sie nicht mehr gebraucht werden, dass sie das Gefühl haben, nicht mehr wichtig zu sein. Und dann quasi diese körperlichen Beschwerden kommen. Mag daher kommen oder dass dann vielleicht auch erstmal der Körper zur Ruhe kommt nach 40 Jahren Arbeit und dann der Körper denkt, ach super, jetzt haben wir Zeit und dann da so die Krankheiten reinknallt.
Das Beispiel mit den körperlichen Berufen, das ist natürlich ein Unterschied, ob du so wie mein Großvater da jetzt im Personalwesen warst und dann eben vielleicht dann, ich will nicht sagen, dass diese Kriegsgeneration, also der ist ja schon lange tot, nicht? Also der war ja Kriegsgeneration, dass die nun wirklich ein leichtes Leben hatten, aber trotz alledem ist es sicherlich so, dass wir oft von akademischen Vorteilen sprechen, auch das Homeoffice ist ja nichts für jemand, der sozusagen in einer Stahlfabrik das Feuer lodet, ne? Also insofern auch man sagt dann immer der Dachdecker und solche Beispiele. Wir haben natürlich nicht mehr alle diese Berufe, aber wenn wir sie haben, dann ist das natürlich auch ein anderes Arbeiten. Aber ich bin auch der Meinung, das gehört auch zu unserem System dazu, dass wir frühzeitig ohne Alterscluster zum Beispiel sagen, du Helene, du kommst jetzt mal raus aus der Frontgeschichte, ich nehme dich jetzt ins Backoffice. Und wenn es dann nicht so heißt, Ulrike muss jetzt raus aus dem Front Office, weil, hast du auch gesehen, die hat in letzter Zeit immer Schatten unter den Augen, dass das dann gleich so eine Alterscluster wird, sondern vielleicht eher so wird, dass jedem das passieren kann, dass man mal Rotationen erlebt, so dass es dann eben nicht mehr solche Klischees gibt. Ne? Also ich glaube, wir müssen da einfach diesen Blick, ich meine nicht, dass das Alter gar nicht mehr, das müssen wir halt mal ausprobieren. Es gibt ja im Ausland die Möglichkeit, ohne Alter sich zu bewerben, anonymisierte Sachen, da gibt es auch ein Startup hier in Deutschland, Anonify, habe ich auch mal ein Interview mit denen gemacht. Aber es gibt eben ansonsten eher, dass die Leute sagen, das wollen wir nicht, ich will doch sehen, wer bei mir ins Team kommt und ich will ein junges, frisches Team. Ich habe einen Anspruch drauf, dass ich das machen kann, wie ich will. Und gleichzeitig ist es so, im Ausland, überall um uns herum ist es schon so, dass man das Alter nicht angibt, teilweise auch kein Foto. Natürlich führt es dazu, dass du dann nicht sehen kannst, ob jemand schwarze oder blonde oder welche Haarfarbe du hast und wo du herkommst, Vorder- und Hintergrund. Und Alter ist auch ein Segment oder Aussehen, ist die hässlich oder ist die hübsch oder also diese Kategorien würden dann ja auch entfallen. Also es hat vielleicht noch mal einen Versuch wert, wenn man schon der Meinung ist, wir finden niemand und unsere Einwanderer eben noch nicht das Bildungssystem auf unserem Level haben, in großer Menge, was wir ja festgestellt haben, dann müssen wir halt auch mal gucken, ob wir mit dem Potenzial, was wir schon haben, auch noch was machen können. Ne? Also es kann ja alles parallel zueinander laufen. Und diese Anonymisierung könnte ja hilfreich für manche Menschen sein. Auch vielleicht in Richtung Barrierefreiheit und Gleichberechtigung. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir brauchen die Leute ja. Also ich war letzte Woche auf einem spannenden Termin mit Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin von Hamburg, und Katharina Beck, der Abgeordneten aus dem Bundestag aus Hamburg. Und da ging es um das Thema Frauen und Wirtschaft. Und auch darum, wie, also dass quasi der Arbeitsmarkt einfach viel mehr Arbeitskräfte braucht und ein Potenzial Frauen sind, also Frauen, die in Elternzeit oder in Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten. Aber natürlich gehören dazu ja auch Menschen, die gerne arbeiten möchten, noch nicht in Rente sind, aber gerade einfach keinen Job finden, weil ihnen niemand zutraut, jetzt nochmal einen neuen Job zu machen. So, also der ja manchmal nicht mal neu ist. So, ob ich jetzt Sachbearbeiterin in Versicherung A oder B bin oder keine Ahnung, vorher bei einer Versicherung und jetzt bei einem Autohaus. Also kaufmännische Berufe sind halt sehr, sehr ähnlich. Also ja, da kann man sich auch, da könnte man sich auch mit 80 noch einarbeiten, würde ich mal behaupten.
Insbesondere, also innerhalb des Betriebes habe ich schon immer gesagt, was ich beobachtet hatte, gab es ja so oftmals auch Abteilungen, die dann keine neue EDV bekommen haben oder keine neue Software oder die Schulung nicht bekommen haben. Das ist auch statistisch nachweisbar, dass so irgendwie 50% damals dann einfach auch gar keine Weiterbildung mehr ab 50 plus gekriegt haben. So nach dem Motto, lohnt sich nicht mehr. Man hatte ja auch bis vor ein paar Jahren ja noch bis 55 ja auch hohe Entlassungswellen. 60 spätestens und auch heute sind wir noch lange nicht da. Wir sagen zwar immer, da geht's, also man soll bis 67, also ich zum Beispiel soll jetzt bis 67 arbeiten, aber ob die Leute das erreichen, das ist ja in der Statistik sichtbar, dass es scheinbar nicht so ist. Und dann kriegen sie eben Abschläge. Und wenn man dann überlegt, nochmal zurück wieder zu dem Durchschnitt bei den Frauen um 900 Euro, und da gäbe es ja jetzt auch noch Abschläge. Ne? Also das ist doch ein Wahnsinn. Also wir müssen einfach umdenken, wir müssen eben halt offener werden, wir müssen flexibler werden. Wenn wir von draußen reinlassen, müssen wir eben sagen, dann sind die nicht eins zu eins so wie wir, weil die haben hier nicht 20 oder 40 Jahre gearbeitet, die sind eben anders und das ist der Reiz der Sache. Das ist das Gute. Hier kommt frischer Wind, hier kommt neue Erkenntnis, hier kommt eine ganz andere Branchenübersicht und die brauchen wir jetzt so. Und der zweite Punkt innerhalb des Betriebes, du bist selber schuld, wenn du deine Leute nicht weiterbildest, weil dann sind sie abgehängt. Und warum sind sie abgehängt? Weil du eben die Software nicht gekauft hast. Weil wenn der immer weiter in der Software, ich sage das immer am Beispiel unseres Computers, wenn ich immer in meinem Computer das neueste Update mache, dann bin ich doch up to date. Ne? Aber oft siehst du in den Stellenanzeigen, dass die ein neues Programm einführen, ich sage jetzt mal Beispiel KI, und dann soll der Neue eben dieses Wissen mitbringen. Das ist aber dann sehr, sehr unfair, das zum Vorwurf zu machen, 55 plus, wie, sie können noch kein KI oder sie können noch kein Chat-GPT oder irgendwas. Ne? Das ist doch völlig klar. Das können eben etwa 80% der Bevölkerung nicht oder vielleicht sogar 90 oder 99. Aber es ist eben so, oft wird dann eben in Wirklichkeit gesucht nach jemand so einem Wunderschaf, was dann eben alles auf einmal kann. Und das ist natürlich dann auch billiger, als wenn man dann die Leute selber schulen muss, nicht? Aber daran sieht man es ja. Die Firmen selber, die haben nicht immer die neuesten Programme gehabt.
Nee. Schreiben Sie mir einen Fax, ist mein Lieblingssatz. Wie soll ich das machen? Wer hat noch ein Faxgerät? Da muss ich wahrscheinlich 3 Dörfer weiterfahren und fragen, ob irgendwer hier ein Faxgerät hat. Keine Frage, dass das irgendwie geht, aber warum eigentlich? Also, weißt du, es gibt ja so schöne Möglichkeiten, dass wir das einfach... In vielen Firmen läuft ja dann das Faxgerät.
Aber eben, dass du es gleich vor dir hast. Du hast was Ausgedrucktes. Ich glaube, das haben die Leute eben gut gefunden. Ne?
Viel, ja. Ich meine, so oft ist es ja dann auch noch, warum verschickt man Unterlagen, damit man sie dann gleich wunderschön abheften kann und so. Also die werden dann ja auch wirklich abgeheftet. Und so gerade bei Gericht zum Beispiel ist das ja wohl auch noch ein sehr großes Thema.
Und jetzt heute dann eben nochmal hinterher wieder digitalisiert, eingescannt und wieder digitalisiert. Also genau. Ich habe so eine Person kennengelernt in einem Unternehmen, wo ich zuletzt war. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht die Wahrheit sein. Ich komme in das Zimmer und die musste den ganzen Tag Rechnungen, die reingekommen waren, nachträglich wieder einscannen und digitalisieren. Ein riesen Aufwand, um es dann wieder auszudrucken, damit der Chef die,
Ich hatte es mal, da musste ich was ausdrucken. Wie war denn das? Ach so, ich hatte das online bekommen, das ging nicht. Ich musste das ausdrucken, dann schicken, war glaube ich eine Versicherung, damit die das dann wieder einscannen. Ich gedacht, ihr habt doch den Knall nicht mehr gehört.
Aber dadurch hat man natürlich auch einen ganzen Tag zu tun. Und das ist natürlich wahnsinnig verlorene Zeit. Und so ist das eben in manchen Prozessen, wo man eben dann auf einen Blick sieht, also nicht alles ist besser geworden. Aber ich glaube persönlich, es liegt an uns, die Leute mitzunehmen, die wir haben. Und wenn wir jetzt von draußen suchen, wo ich ja auch manchmal helfe, dass ich eben nicht nur Produkte dem Alter entsprechend auf Usability überprüfe, sondern auch Prozesse, dann sage ich eben halt auch, dass da sehe ich jetzt den Punkt, da müssen Sie vielleicht was anderes machen. Oder wenn Sie wollen, dass so eine Person zu finden ist, dann nehmen Sie dieses neue Programm doch raus, wenn Sie es doch selber nicht kennen. Ne? Also da fragst du dann die Human Resource Frau, sagen Sie mal, kennen Sie das Programm? Nö, kenne ich auch nicht. Und der Chef, der kennt's auch nicht. Die alle Führungskräfte kennen's nicht, aber die neue Person, die jetzt da den Posten kriegen soll, die soll auf einmal fit wie ein Turnschuh alle Programme können. Dabei muss ich sagen, in meiner Lebenserfahrung, was ich jetzt an Toolbars und so weiter kennengelernt habe, muss ich sagen, die haben sich doch in der Art und Weise, in der Anwendung war das doch alles so ein bisschen voneinander abgeschrieben, ne?
Ja, sehr guter Punkt. Vielen Dank. Hast du denn jetzt noch Fragen an uns?
Also ich könnte jetzt die Frage stellen, was habt ihr heute gelernt? Ne, da kommt die Dissente bei mir raus. Aber mach ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall sicherlich so, das kann ich von meiner Seite her, ich lerne immer von allen Generationen. Und das wollte ich nämlich auch nochmal mit einbringen, weil wir hatten das ursprünglich auch mal so, diese Seite jetzt, was lernen wir jetzt wiederum andersrum von den Jüngeren. Also ich persönlich fand es immer wahnsinnig bereichernd, mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und ich bereue es auch. Und ich sehe das jetzt auch jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, in der Politik und so weiter. Ich finde das total toll, wenn die so jung sind und so engagiert und enthusiastisch und sich damit voller Power so einbringen und so. Das finde ich einfach unheimlich toll. Und ich verstehe immer gar nicht, warum ich jetzt zum Beispiel in meiner Position die als Konkurrenz sehen soll. Ne? Außer, dass ich natürlich sage, okay, vielleicht wäre es auch mal nett, noch adäquate Jobangebote zu kriegen. Aber das ist das eine. Aber von der anderen Seite her gesehen, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass die mir was wegnehmen oder dass da irgendwie was Negatives dran ist. Wenn sie eine andere Sichtweise einbringen, fand ich das immer sehr spannend und das hat mich sehr bereichert und hat mir neue Ideenimpulse gegeben.
Ja, finde ich auch. Also das gefällt mir halt am Unterrichten auch immer noch so sehr. Wirklich genau dieses, ja, was lernen von den Jungen, ne? Was sind neue Technologien? Wie sprechen die jetzt? Finde ich immer ganz spannend. Da merke ich immer, wie ich älter werde quasi mit jedem Schuljahrgang, der da kommt. Ja, und einfach gegenseitig zu lernen. So, also auch ich habe nicht, nur weil ich da vorne stehe, die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern auch ich lerne neue Dinge und neue Studien und habe ganz viel von meinen Schülerinnen gelernt über Feminismus. Also Dinge, die für mich irgendwie, die ich nie hinterfragt habe, die halt einfach hinterfragen. Das finde ich so spannend.
Und gleichzeitig sehe ich genauso eben, wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, dass die altmodischer sind, als ich je gewesen bin, ne? Also wir hatten ja nun freie Liebe und was haben wir oben ohne und Happy Day und Hippie waren wir nicht, aber wir haben die ganzen positiven Erzeugnisse der Hippie-Zeit haben wir natürlich mitgenommen. Ne? Die Lehrer waren bei mir meine Hippies, ne? Die Woodstock-Leute, das waren meine Lehrer. Ne? Sie waren immer völlig verlatscht und wirre Haare und Klamotten pink und sonst was alles durcheinander. Und wir waren dann schon wieder eher so, dass wir dann manchmal schon wieder fast ein bisschen braver waren. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wir haben auch viel profitiert. Und ich fand, dass, wenn man das so sieht im Verlauf der Jahrhunderte, es ist nicht immer so, dass automatisch der Ältere jetzt der Altmodischere ist. Da gibt's welche, die jetzt zum Beispiel diese Althippies, ne? Das sieht man ja manchmal auch. Die so noch in solchen Kommunen wohnen und so, die haben noch ihre Hippie-Sachen da mitgenommen und diese haben sich nicht verändert, weil ich eben auch sage, jemand, der Geschmack hat, wird auch sicher im Alter Geschmack haben. Warum sind die Sachen, die Produkte für ältere Menschen immer so hässlich? Man muss nicht alles im Rentnerbeige haben und man muss auch nicht alles hässlich haben, sondern man hat auch einen Anspruch. Und diese Usability, also die Anwendungsmöglichkeiten zu sehen und gleichzeitig auch die Schönheit rüberzubringen und das zusammenzufügen, wenn ich jetzt mit jungen Wissenschaftlern rede und die entwickeln neue Produkte für Senioren und die fragen mich dann als Beraterin hinzukommend, was ich glaube, was wichtig ist zu beachten ist, dann bin ich da so eine Brückenbauerin zu der Generation Seniorenmarketing, ne? Und ich kann dann sagen, das müsst ihr ändern, weil das ist nicht verständlich und das mag man auch nicht, ne? Wo die dann sagen, oh, jetzt haben wir das immer kleiner gemacht, weil das war ja so dieses Zeitalter, wo immer alles kleiner und immer noch einfacher und so. Aber irgendwann fängt es wieder an, dann ist man auch ganz dankbar, wenn die Sachen eben auch von vornherein groß sind. Auch wenn ich dann gewohnt bin, bei iPad oder E-Reader oder eben auch Handy oder so, das vielleicht größer zu machen zu können, kann man ja nicht eine vollständige Seite auf dem Handy sehen, wenn man das immer alles so groß wischt, dass da ein Buchstabe dann noch zu sehen ist. Ne? Also ich will nur sagen, also da muss man eben auch voneinander lernen und da sind die auch sehr, sehr dankbar für.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank, ja, da waren sehr schöne Impulse dabei. Danke, liebe Ulrike.
Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt.
Ja, ito.
Über die, ja, also einfach übers Zusammenleben, Lernen, Arbeiten der verschiedenen Generationen und da einfach sensibler für zu sein. Ja.
Vielen, vielen Dank nochmal, Ulrike, dass du hier bei uns warst.
Ja, ich bedanke mich. Dann höre ich bald von euch und wünsche euch erstmal für euer Leben jetzt erstmal nochmal neue Impulse. Aber wir können uns auch gerne so mal austauschen oder treffen, dass man dann auch nochmal Revue passiert. Wie ist es dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, nicht?
Ja, das können wir gerne tun. Das klingt gut.
Ja, was sich dann verändert hat, ne? Wie lange das noch nachwirkt und was nachwirkt.
Ja.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Sehr schön. Also dann.
Vielen Dank.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.